Hallo und herzlich willkommen zu Fein Dosiert.
Die Dosis macht das Wissen.
Der Podcast für eure Jackentasche.
Und ich sitze heute mit meinen zwei wunderbaren Kollegen Philipp und Marco. Hallo, ihr zwei.
Hallo, Melli.
Hallo, Melli.
Und wir haben uns wieder zusammengefunden, um für euch die neue Folge aufzunehmen. Aber bevor wir uns dem Thema von heute widmen, möchten wir noch mal einen Blick zurückwerfen auf die letzte Folge. Da ging es um Dosisanpassungen von Medikamenten bei Kindern. Und da hast du, Philipp, was sehr Nützliches und Brauchbares rausgesucht.
Ja, ganz genau. Vielen Dank, Melli. Ich wollte es nur noch mal ganz kurz erwähnen. Viele von euch, die in der Foam-Szene unterwegs sind, haben das bestimmt schon gesehen. Aber auf der Internetseite von Das Foam, da gibt es einen ultimativen Dosiskalkulator, so nennen sie es zumindest. Und ich habe das mal ausprobiert. Das ist wirklich super gut. Das haben auch schon einige Kolleginnen und Kollegen aus dem Rettungsdienst gesagt. Hey Mensch, das ist ein super Tool. Kennst du das schon? Und wir wollen einfach nur mal die Möglichkeit nutzen, das weiterzutragen. Zum einen, weil es ein super Tool ist. Zum anderen, weil es zu unserer letzten Folge passt. Wir haben es, als wir die letzte Folge aufgenommen hatten, hatten wir es gerade nicht rechtzeitig gesehen, sonst hätten wir es da schon reingepackt, aber wir möchten es euch auf jeden Fall nicht vorenthalten und tragen das deswegen nach und packen den Link dafür in die Shownotes.
Spitze.
Super, vielen Dank dafür, das klingt sehr nützlich und ich glaube, das kann jeder mal sich anschauen und auch mal vielleicht ausprobieren. Jetzt wollen wir aber mal zurück zu dieser Folge kommen und wir haben ja, wie letztes Mal schon erzählt, einige interessante Themenvorschläge von euch bekommen gehabt im letzten Jahr. Und wir haben ja jetzt gerade so ein bisschen das Großthema Herz und letzte Woche die Bradykardien besprochen und dachten uns natürlich passend hierzu, widmen wir uns mal den Tachykarden Herzrhythmusstörungen für heute. Und da hat der Marco wieder den Teil der Bonusgabe vorbereitet und da würde ich doch gerade mal an den Marco direkt übergeben.
Super, danke Melanie für die super Einleitung und ich möchte tatsächlich genau da weitermachen, wo wir letzte Folge aufgehört haben, nämlich bei der Fragestellung, wie funktioniert eigentlich die Erregung und die Reizleitung bei unserem Herzen? Und in der letzten Folge, da hatten wir ja uns die Reizleitung angeschaut. Und jetzt möchte ich nochmal genauer auf diese besondere Fähigkeiten von den Herzmuskelzellen eingehen und auch von denen der Reizleitung. Und wenn wir uns normale Muskelzellen angucken oder auch Nervenzellen, ist was passiert. Ein Reiz kommt an und die Nervenzelle oder die Muskelzelle, die reagiert darauf. Also die Nervenzelle, die winkt es einfach durch und die Muskelzelle, die fängt dann an, sich zusammenzuziehen, wenn der Reiz ankommt. Und bevor wir uns jetzt weiter über Reize unterhalten können, müssen wir uns erstmal überlegen, was ist denn eigentlich ein Reiz? Und wenn ich hier von einem Reiz spreche, dann meine ich eigentlich, dass Strom übertragen wird. Und wenn ich von Strom spreche, dann muss ich mir die Frage stellen, was strömt denn eigentlich? Und was hier strömt, ist wie in so einem Fluss, sind kleine geladene Teilchen, also sogenannte Elektronen. Und diese Elektronen, die strömen von einem Ort zum anderen Ort und das ist Strom. Und bei uns im Körper funktioniert es ganz genauso. Was bei uns fließt, sind aber so kleine elektrisch geladene Teilchen, so Elektrolyte, also so Kationen und Anionen. Die kennen wir vielleicht aus so Vollelektrolytlösung, kommt das Wort auch vor. Und was da drin ist, ist Kalium, Natrium, Calcium und Chlorid. Solche Sachen sind da drin. Und genau dieses Wechselspiel zwischen diesen beiden unterschiedlich geladenen Teilchen, also zum Beispiel Chlorid ist negativ geladen und Kalium und Calcium sind positiv geladen und dieses Wechselspiel miteinander, das erzeugt eine Spannung. Wie beim Strom aus der Steckdose kennt ihr auch, da gibt es auch eine Spannung und das passiert bei uns im Körper, da gibt es ja kein Atomkraftwerk, was dahinter steht, sondern da wird diese Spannung eben durch dieses Chlor und dieses Calcium und Kalium aufrechterhalten. Und wenn diese Spannung entstanden ist und dann weitergeleitet wird, dann entsteht ein. Und diese Spannung, die dann entsteht, die nennen wir auch Potenzial. Und vielleicht kennt ihr den Begriff Potenzial in dem Zusammenhang mit Aktionspotenzial von Nervenzellen oder Muskelzellen. Da gibt es so ein Aktionspotenzial. Und das gibt es am Herzen dann im Endeffekt auch. Der Strom wird dann weitergeleitet und das ist das Aktionspotenzial. Jetzt gibt's beim Herzen aber noch was ganz Besonderes, nämlich diese Schrittmacherzellen, die wir uns letzte Woche angeguckt haben. Also zumindest die Leitungsbahnen, die wir uns angeguckt haben. Und die Schrittmacherzellen, die da drin sind, die können nicht einfach nur Strom weiterleiten oder dann verarbeiten in Muskelkraft, sondern die können diesen Strom erzeugen. Und das machen die, indem denen ihre Kanäle, wo diese Elektrolyte hin und her fließen, die sind nicht sonderlich stabil, sondern die sind immer ein bisschen offen. Das heißt, es fließt immer ein bisschen Strom rein oder ein bisschen Plus fließt rein und irgendwann ist die Spannung so groß, dass die Zelle sagt, und jetzt wird angefangen, der Herzschlag auszulösen. Und wenn wir da vom Sinusknoten sprechen, dann ist das so circa alle 0,6 bis eine Sekunde. Ne, dann haben wir so eine 60er bis 100er Herzfrequenz. Und je weiter nach unten wir in der Reizleitung schauen, umso länger dauert es halt, bis von alleine ein Reiz ausgelöst wird. Desto langsamer fühlen sich die Zellen selbst mit diesen Elektrolyten. Und das ist der Grund, warum der Sinusknoten die schnellste Herzfrequenz hat. Und je weiter nach unten man schaut in diesem Schema, umso langsamer wird die Eigenfrequenz dieser Reizleitung.
Okay, Marco, super, vielen Dank. Das war ja jetzt sehr ausführlich dargestellt. Kannst du das nochmal fein dosieren?
Gerne. Also wenn wir uns die Herzreizleitungszellen anschauen, dann ist insbesondere im Sinusknoten und im HV-Knoten Hissbündel so, dass da spezielle Kanäle drin sind für Elektrolyte, hauptsächlich Calcium und Kalium. Und die strömen immer wieder in die Zelle ein. Und dadurch wird die Spannung immer größer und irgendwann ist die groß genug, dass dadurch das Aktionspotenzial weitergeleitet wird und der Herzschlag ausgelöst wird. Und der Sinusknoten, da passiert es am schnellsten und bei allen anderen passiert es langsamer. Und diese Kanäle, das sind dann eben entsprechend, dementsprechend Kaliumkanäle und Calciumkanäle. Und die sind dann auch wieder relevant, wenn die Herzfrequenz gesteuert werden soll. Also entweder durch den Körper selbst, den Sympathikus, den Parasympathikus und so weiter. Oder eben durch Medikamente, wie zum Beispiel die Antiarrhythmika. Da gibt es verschiedene Klassen. Und zum Beispiel das Amiodaron. Das wirkt dann eben auch an diesen Kaliumkanälen und dadurch strömt weniger Kalium in die Zelle rein und am Ende sinkt deswegen die Herzfrequenz. Aber über diese verschiedenen Möglichkeiten, wie man da Herzfrequenz beeinflussen kann, da erzählt uns, glaube ich, der Philipp später noch was.
Ja, ganz genau.
Und deswegen möchte ich nochmal auf die Besonderheiten der Myokardzellen eingehen, nämlich auch die sind ganz besonders. Wenn wir uns herkömmliche Zellen im Körper anschauen, dann sind die voneinander abgetrennt durch ihre Zellmembran. Bei den Herzmuskelzellen sieht es aber anders aus. Die sind nämlich durch sogenannte Gap Junctions miteinander verbunden. Das ist also eine Art, wie die Zellen miteinander verbunden sind, dass ein Kanal zwischen den einzelnen Zellen besteht. Also wenn man es ganz krass formuliert, sind quasi alle Herzmuskelzellen eigentlich eine ganz große Zelle. Natürlich hat jede ihren eigenen Zellkern und so weiter, aber alle sind quasi eins. Und das hat zur Folge, dass wenn eine Erregung ausgelöst wird, dann verbreitet die sich automatisch über alle Zellen hinweg. Es geht also das Alles-oder-Nichts-Prinzip. Entweder der ganze Muskel wird kontrahiert oder nichts vom Muskel wird kontrahiert. Was dazwischen gibt es nicht. Und was auch noch eine Besonderheit von den Herzmuskelzellen ist, ist, dass die sich auch verändern können durch irgendwelche Einflüsse. Ja, zum Beispiel ein Sauerstoffmangel kann da die Folge sein oder auch Gründe, die man gar nicht genau weiß. Und auf einmal fangen die Kanäle in dieser Zelle an, so zu werden wie die vom Sinusknoten. Nämlich, dass da auf einmal immer von alleine Elektrolyte reinströmen und genau diese Zelle eine Erregung auslöst. Man spricht hier auch von einem sogenannten ektopen Zentrum. Und was dann passiert, ist, dass ein Schlag entsteht, ein Herzschlag, der nicht vom Sinusknoten kommt, sondern ein extra Herzschlag. Man spricht hier auch von einer Extrasystole. Und da kann man unterscheiden, ob die Extrasystole eben aus einer Zelle entsteht, die in den Vorhöfen sitzt, oder aus einer Zelle entsteht, die in der Kammer sitzt. Entsprechend redet man da von einer ventrikulären Extrasystole, wenn sie aus der Kammer, aus dem Ventrikel kommt, oder wenn sie aus den Vorhöfen kommt, dann von der supraventrikulären Extrasystole.
Was jetzt aber grundprinzipiell nichts Schlimmes ist, mal so eine Extrasystole zu haben.
Richtig, das ist vollkommen normal und eine kann regelmäßig auch mal vorkommen und ist auch vom Alter abhängig und ist nicht schlimm, wenn mal eine vorkommt. Schlimm wird es eher, wenn die Extrasystolen häufiger vorkommen oder wenn die Extrasystolen aus ganz verschiedenen Zentren kommen. Also wenn ich ein Zentrum oder eine so eine Zelle habe, die mal meint, sie wäre auch ein Sinusknoten, dann kann die das ruhig mal machen und es fällt mir wahrscheinlich nicht mal auf. Wenn ich eine Zelle habe, die dauernd denkt, sie wäre der Sinusknoten, dann kann das in 2:1, 3:1 Salven übergehen und dadurch Tachykardien ausgelöst werden.
Okay, verstehe ich, macht Sinn.
Und das Problem, wenn die von unterschiedlichen Zentren kommen, dann sehen die unterschiedlich aus. Man redet dann auch von Polymorph. Das heißt, die sehen im EKG unterschiedlich aus. Man sieht, dass die nicht von der gleichen Stelle kommen, weil die unterschiedlich aussehen. Und dann kann es sein, dass zufällig beide gleichzeitig feuern. Und wenn das passiert oder nur ganz knapp hintereinander, dann würde eine kreisende Erregung entstehen und wir würden eine Ventrikeltachykardie bekommen. Und über die Ventrikeltachykardie und Tachykardien im Allgemeinen, da hat sich der Philipp informiert.
Okay, super. Marco hat eigentlich den ganzen Grundstock dafür gelegt, dass wir jetzt von der Anatomie weg so ein bisschen hin zur Pathophysiologie kommen können. Und da möchte ich ähnlich wie bei der Bradykardie in der letzten Woche zuerst nochmal darauf eingehen, wie die Symptome bei Patientinnen und Patienten sind, die sich uns mit einer Tachykardie präsentieren. Und wir haben schon beim letzten Mal bei der Bradykardie 4 lebensbedrohliche Symptome identifizieren können, die uns absolut zum Handeln zwingen und die eben wichtig sind für die Beurteilung einer Tachykardie. Könnt ihr euch noch daran erinnern, welche Symptome das waren?
Ja, lass mich kurz überlegen. Schock.
Ganz genau, Schock.
Bewusstseinsstörung.
Bewusstseinsstörung oder Synkope, ja.
Die Herzinsuffizienz.
Herzinsuffizienz, genau.
Ich bin raus.
Okay. Myokardischemie.
Ja, ganz genau. Also Schock, Synkope, Myokardischemie und Herzinsuffizienz, das sind die 4 Anzeichen auf einen lebensbedrohlichen Zustand bei der Bradykardie, aber auch bei der Tachykardie. Und wenn eins dieser Anzeichen vorhanden ist, dann sprechen wir von einer instabilen Tachykardie. Und was wir da tun, das wird uns Melli gleich in der Bibliothek erzählen. Da geht es nämlich um eine Stromtherapie, aber dazu später mehr.
Ja, genau.
Okay. Ich möchte weitergehen, wenn keines dieser 4 bedrohlichen Symptome zu sehen ist, dann sprechen wir von einer stabilen Tachykardie. Und stabile Tachykardien können wir weiter aufteilen in breite und schmale Tachykardien. Da geht es also um den QRS-Komplex, sprich, ist der länger oder kürzer 120 Millisekunden. Bei den Schmalkomplex-Tachykardien sowie bei den Breitkomplex-Tachykardien unterscheiden wir dann noch in unregelmäßige und regelmäßige Rhythmen. Ich möchte jetzt in der medikamentösen Therapie auf regelmäßige Schmalkomplex-Tachykardien eingehen, sprich sogenannte supraventrikuläre Tachykardien. Und da gibt es, bevor wir uns an ein Medikament wagen, noch eine andere Möglichkeit, die einzubremsen, und zwar die sogenannten Vagusmanöver. Wenden wir solche Vagusmanöver an, dann gelingt es uns manchmal, selbstständig die Herzfrequenz zu regulieren. Das Vagusmanöver hat ja schon so ein bisschen, also verrät schon, wo es herkommt, und zwar vom Nervus vagus. Das ist einer der wichtigsten Nerven im parasympathischen Nervensystem und ist damit auch an der Steuerung unserer Herzfrequenz beteiligt. Er senkt sie nämlich. Und durch den Verlauf des Nervus vagus gibt es verschiedene wirksame Methoden und Stellen, wie wir den Patienten oder die Patientin anleiten können, diesen Nerv zu triggern und damit die parasympathomimetische Wirkung des Nervs zu triggern und die Herzfrequenz zu verlangsamen. Kennt ihr so typische Methoden oder Punkte, um den Nervus vagus zu triggern?
Also wenn ich mir das vorstelle, wie der läuft, der entspringt ja als Hirnnerv, läuft dann an der Wirbelsäule entlang, über den Rachenhals, dann nach unten im Thorax entlang zum Herzen.
Ganz genau. Und da läuft er an manchen markanten Punkten vorbei, die wir uns ganz gut zunutze machen können, um ihn zu triggern. Es wäre zum einen so eine Bulbusmassage, das heißt die Augen selber reiben. Das kennt ihr bestimmt alle, dass das extrem angenehm ist und ziemlich entspannend wirkt. Dadurch senken wir die Herzfrequenz. Wenn ihr vielleicht mal auf der Wache seid und ein EKG anschließen könnt, dann probiert es doch einfach mal aus, diesen Reiz zu triggern. Eine andere Möglichkeit wäre die sogenannte Bauchpresse, heißt den intrathorakalen Druck zu erzeugen. Marco hat das schon gesagt, der führt auch durch den Thorax, der Nervus vagus, und durch das Ausatmen gegen zum Beispiel einen Spritzenkolben, also den Patienten zu fragen, er soll bitte das Vorderteil von der Spritze in den Mund nehmen und den Kolben versuchen rauszudrücken, steigert sich der intrathorakale Druck so sehr, dass auch hier ein positiver Effekt auf die Herzfrequenz zu verzeichnen ist. Das heißt, die Herzfrequenz sinkt.
Diese Bauchpresse funktioniert doch dann auch bei manchen Menschen, wenn die zu wenig getrunken haben und unbedingt was rausdrücken müssen auf der Toilette und dann ganz viel drücken müssen und dabei dann synkopieren, oder?
Ja, unter Umständen ist da der Nervus vagus eben sehr aktiv und stimuliert die Herzfrequenz so, dass wir kurzzeitig das Bewusstsein verlieren können. Ein anderes, weniger ekliges Beispiel wäre zum Beispiel, die Patientinnen und Patienten zu bitten, einen großen Schluck kaltes Wasser zu trinken. Das triggert den Nervus vagus auch. Da müssen wir natürlich auf die Vigilanz der Patienten achten. Genau. Aber gutes Beispiel, Marco. Ich habe euch in die Shownotes noch einen Link gepackt zu einem Video, wie diese verschiedene Manöver kombiniert werden können, das Blasen in den Spritzenkolben und danach das nach hinten legen und Füße hochheben von dem Patienten. Schaut sich einfach mal an, der Link wie immer in den Shownotes. Jetzt aber zur medikamentösen Therapie. Und zwar haben wir uns das Adenosin rausgesucht. Das Adenosin ist zunächst kein Medikament, das wir standardmäßig als Notfallsanitäterin oder Notfallsanitäter draußen geben. Das sollten wir immer in Rücksprache mit ärztlichem Personal und gemeinsam mit ärztlichem Personal draußen machen. Trotzdem dachten wir uns, es ist wichtig für euch zu wissen, wie es wirkt, wie es funktioniert und was wir beachten müssen, ganz im Sinne von CRM, um gemeinsam im Team vorausplanen zu können. Adenosin bewirkt die Blockierung von Neurotransmittern wie Dopamin, Acetylcholin oder Noradrenalin und führt dadurch zu einer verringerten Herzfrequenz, die wir sehen können. Weiterhin hat Adenosin die Wirkung, dass es die Überleitung im AV-Knoten verlängert und da spielen eben die Kanäle, die Marco vorhin genannt hat, Kalium- und Calciumkanäle eine ganz wichtige Rolle, um eben diese Überleitung am AV-Knoten bis hin zu einem kompletten Ausfall und einer kompletten AV-Blockierung eben herbeizuführen. Die Halbwertszeit von Adenosin, die beträgt nur wenige Sekunden, das sind weniger als 10 Sekunden, also es hat nur eine ganz, ganz geringe Wirkzeit im Körper und deswegen heißt es für die Praxis, eine möglichst schnelle Applikation herbeizuführen mit ausreichend Infusion, die wir nutzen können zum Einspülen oder gegebenenfalls die Extremität, an der wir es einspülen, hochzuhalten oder den Infusionsweg möglichst körpernah zu wählen und nicht in die Peripherie zu gehen. Die Dosierung, die erinnert so ein bisschen an ein eskalierendes Stufenschema, je nachdem, ob die Initialdosierung von 3 Milligramm wirkt, dann ist es gut, dann haben wir eine Wirkung erreicht. Wenn nach 1 bis 2 Minuten keine Besserung eintritt, das heißt, wir haben immer noch eine supraventrikuläre Tachykardie, dann haben wir die zweite Dosis mit 6 Milligramm und wenn die auch nicht wirkt, weitere 1 bis 2 Minuten später die Maximaldosis von 12 Milligramm, die wir geben können von dem Medikament. Hier ist es ganz wichtig, immer die Herstellerinfo zu beachten. An Kontraindikationen haben wir natürlich die Unverträglichkeit über das Medikament. Auch obstruktive Lungenerkrankungen wie Asthma und COPD sind kontraindiziert und spezielle Erkrankungen an der Erregungsleitung des Herzens wie ein Long-QT-Syndrom oder das WPW-Syndrom.
Okay, super. Sag mal, Philipp, gibt es jetzt Besonderheiten nochmal beim Einsatz des Medikaments? Also was ist besonders wichtig, wenn wir das Medikament einsetzen?
Ja, mit Sicherheit wart ihr beide schon mal dabei in der Präklinik, als Adenosin gegeben wurde.
Ja.
Ich kann mich auch auf jeden Fall an die paar Mal erinnern, in denen ich das in der Präklinik erlebt habe. Ganz wichtig ist eine dauerhafte EKG-Überwachung. Man erlebt nämlich durch diese komplette kurzzeitige AV-Blockierung eine böse Überraschung. Nämlich es kommt zu einer kurzzeitigen Asystolie, die man auch gut auf dem EKG sehen kann. Deswegen empfehlen wir euch, einen Rhythmusstreifen mitlaufen zu lassen, um das Ereignis aufzuzeichnen und gut nachvollziehen zu können. Und die Gabe von Adenosin soll unter ständiger Reanimationsbereitschaft in der Präklinik durchgeführt werden. Ganz nett wäre auch noch, wenn ihr den Patienten oder die Patientin kurz vorwarnt, wenn sie noch wach ansprechbar sind, was stabile Patienten ja durchaus sein können, bereitet sie darauf vor, dass es so einen Flash geben könnte, das heißt, dass ihnen ganz heiß wird oder es einen kurzzeitigen Brustschmerz gibt. Manche Patientinnen und Patienten berichten davon, es fühlt sich an, als würde man mit einem rasenden Auto gegen eine Mauer fahren. Das kann ich mir gut vorstellen, wenn das Herz mit 120, 130, 140 oder noch schneller vor sich hingaloppiert und plötzlich einmal ganz kurz stehen bleibt, bevor es wieder in den Sinusrhythmus konvertiert und eben dann in den Sinusrhythmus weiterschlägt.
Ist auch immer wieder spannend, die Praktikanten zu beobachten, wenn man das Medikament
absolut
einsetzt.
Wir empfehlen es nur jedem, schaut bei dem Einsatz von Adenosin auf jeden Fall genau hin und schreibt einen Rhythmusstreifen für eure Dokumentation.
Super, vielen Dank, Philipp, für die Ausführungen, was das Medikament Adenosin angeht.
Ja, sehr gerne, kein Problem.
Wie vorhin ja schon angekündigt, wollen wir uns nochmal der Kardioversion widmen, jetzt im Bereich der Blick in die BIP. Und da wollen wir noch mal ganz kurz drauf eingehen, auf die Instabilitätszeichen oder besser gesagt die bedrohlichen Anzeichen bei den Herzrhythmusstörungen oder bei den Tachykarden-Herzrhythmusstörungen auch. Und jetzt können wir mal den Marco fragen, ob er vorhin aufgepasst hat, nachdem das noch nicht ganz so funktioniert hat.
Ich habe aufgepasst. Schock, Synkope, Herzinsuffizienz und Ischämiezeichen.
Sehr gut, genau. Ja,
nicht schlecht.
Wurde auch Zeit. Das sind die bedrohlichen Anzeichen oder Symptome bei den Herzrhythmusstörungen. Und wenn wir jetzt in unserem Algorithmus auf instabil gehen, würde hier jetzt die Kardioversion kommen. Und die wollen wir uns jetzt mal näher betrachten.
Je instabiler, desto Strom.
Muss sein, oder?
Muss auch hier nochmal positioniert werden.
Immer, immer. Je instabiler, desto Strom. Aber was genau ist denn eigentlich eine Kardioversion? Eigentlich können wir sagen, ist es eine Art Defibrillation mit so ein paar Besonderheiten. Also wir haben auch hier wieder die Stromabgabe über das EKG, über den Defibrillator. Und da müssen wir aber auf so ein paar wichtige Punkte eingehen, weil wir sonst unter Umständen ein Kammerflimmern provozieren. Zum einen mal, was die Positionierung der Therapieelektroden angeht, da können wir eigentlich sagen, dass wir die normale Positionierung wie beim Defibrillieren auch nehmen können. Und meistens oder vielleicht sogar der Patient, die Patientin schon die Elektroden angebracht bekommen hat, weil sie oder er eben schon massiv instabil ist von vornherein. Also das können wir so belassen, da brauchen wir nicht anfangen, irgendwie umzukleben. Dann, was wirklich wichtig ist, es gibt unterschiedliche EKGs, unterschiedliche Hersteller und es heißt immer so schön, die Kardioversion muss synchronisiert, der Schock muss synchronisiert abgegeben werden und ist Erdsacken getriggert. Wisst ihr, was damit gemeint ist mit Erdsacken getriggert?
Ja klar, ich muss darauf achten, dass beim EKG der synchrone Modus angeschaltet ist und dass auf jeder Erdsacke vom QRS-Komplex so ein Pfeilchen oben drauf ist. Und dann weiß ich, aha, er erkennt die Erdzacken und kann dann Erdzacken getriggert, defibrillieren.
Kardiovertieren. Das hat mit der vulnerablen Phase zu tun. Wenn ich nämlich in einem falschen Moment des Aktionspotenzials eben den Strom abgebe, dann könnte ich eben einen Kammerflimmern provozieren und nicht die Tachykardie beheben.
Genau, das ist das große Problem auch. Es gibt Hersteller oder es gibt Geräte, die synchronisiert sind generell immer. Das merkt man zum Beispiel bei der Defibrillation, beim Herz-Kreislauf-Stillstand, dass wenn ich den Schock auslöse, das unter Umständen kurz so leicht verzögert ist, bevor der Schock abgegeben wird. Und das kommt daher, dass die Geräte grundprinzipiell immer synchronisiert sind. Andere Hersteller, andere Geräte, da muss ich aktiv, wie es der Marco gesagt hat, dafür sorgen, dass die Gerätschaften synchronisiert sind. Und da muss ich dann zusätzlich eben einen Schalter betätigen, um hier die Synchronisation einzuschalten, um dann eben diese Erdsacke zu erkennen oder erkennen zu lassen und dann eben den Schock abzugeben oder zu kardiovertieren. Hier wollen wir euch nochmal sagen, achtet bitte auf die Herstellerangaben, schaut euch euer Gerät zu Beginn an, dass hier nichts schiefgehen kann, wenn es drauf ankommt.
Wie sieht's aus mit der Energiewahl? Melli, kannst du da noch was zu sagen?
Ja, kann ich machen. Und zwar, wir haben hier zwei Korridore, die sich auch so ein bisschen überschneiden. Wir haben hier zum einen mal die supraventrikulären Tachykardien, die sich in einem Bereich von 70 bis 120 Joule befinden, biphasisch. Von biphasischen Geräten sprechen wir hier. Und wir haben die ventrikulären Tachykardien, die befinden sich bei 120 bis 150 Joule biphasisch. Das natürlich auch eskalierend. Wichtig sei hier noch zu sagen, die Kardioversion kann sehr schmerzhaft sein bei wachen Patienten. Deswegen sollte bei wachen Patienten eine Analgosedierung durchgeführt werden.
Da gab es noch mal so eine Reportage von Abenteuerleben über die Rettungsdienst in München, wo sie versuchen, einen älteren Patienten zu kardiovertieren und der ist nicht adäquat analgosediert. Das kann man dann auch gut hören. Sucht mal vielleicht auf YouTube Kardioversion tut weh, dann findet ihr das Video.
Ja. Auf jeden Fall, ja.
Definitiv ein Spaß wert. Aber was wirklich jetzt noch wichtig ist, zu sagen, ist, bei der Kardioversion muss ich darauf achten, dass ich nach der Durchführung eines Versuches, also einmal kardiovertiert, den Puls fühlen beim Patienten. Und es nämlich sein kann, dass ich unter Umständen vielleicht eine PVT, also eine pulslose ventrikuläre Tachykardie, habe nach der Kardioversion und hier dann in den Reanimationsalgorithmus wechseln würde. Deswegen nach jeder Stromabgabe einmal den Puls zentral fühlen und dann kann ich unter Umständen dann die zweite Abgabe durchführen, wenn es vonnöten ist.
Mhm. Auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Melli, jetzt wo du schon so zusammenfasst, wollen wir vielleicht alle noch mal ganz kurz unsere Take-Home-Messages zusammenfassen.
Die Lessons learned quasi?
Ganz genau.
Okay, dann fange ich mal an. Ich hatte ja das erste Thema. Ich habe noch mal erklärt, wie denn so die Herzzellen, das Reizleitungssystem es schafft, irgendwie Strom zu erzeugen aus dem Nichts, nämlich über diese besonderen Kanäle, die diese Zellen haben, die kontinuierlich Kation einströmen lassen und dadurch selbst ein Aktionspotenzial auslösen können. Am schnellsten der Sinusknoten. Und je weiter nach unten es geht in der Reizleitung, umso langsamer sind diese Zellen. Und gerade an diesen Kanälen ist auch ein Modulator, um eben mit Medikamenten zu wirken. Ein anderer Punkt war noch, dass die Herzmuskelzellen eng miteinander verknüpft sind, so als wären sie eine Zelle. Und wenn einmal irgendwo ein Stromschlag angeregt ist oder ein Herzschlag angeregt ist, dann breitet der sich nach überall hin aus. Dann gibt es zwischendrin keinen Stopp mehr. Und das ist dann auch der Grund, warum einzelne sogenannte ektope Zentren dann diese extra Herzschläge auslösen können, weil sich es eben dann über das ganze Herzen ausbreitet. Entweder über der Kammer supraventrikulär oder aus der Kammer ventrikulär.
Okay, dann weiter zu der Notfallspritze beziehungsweise zur Therapie. Wir haben den Tachykardie-Algorithmus, den können wir aufteilen in instabile und stabile Patienten und bei den stabilen nochmal in breite und schmale Komplexe, die sich jeweils dann in ihrer Therapie weiter unterscheiden. Wir hatten uns das Adenosin für die supraventrikulären Tachykardien herausgesucht. Da ist wichtig, eine dauerhafte EKG-Überwachung sicherzustellen, einen Rhythmusstreifen mitschreiben zu lassen und die Reanimationsbereitschaft herzustellen, sowie den Patienten vorzuwarnen, weil, wie gesagt, wenn wir das Herz runterbremsen, es sich anfühlen kann, als würde man mit 100 gegen die Wand fahren.
Zum Thema Kardioversion hatten wir gesagt, wichtig ist hier darauf achten, dass das EKG synchronisiert ist. Entweder es ist schon synchronisiert von Haus aus oder ich muss die Synchronisationstaste bedienen, dass wir eben nicht in die vulnerable Phase des Herzrhythmus schocken oder unseren Schock abgeben. Dann des Weiteren hatten wir die Energiewahl, die sich unterscheidet zwischen den supraventrikulären und den ventrikulären Tachykardien, 70 bis 120 oder 120 bis 150 Joule bei biphasischen Geräten. Und eine Kardioversion kann durchaus beim wachen Patienten schmerzhaft sein, deswegen sollte hier die Analgosedierung stattfinden. So, das war's mal wieder. Folge ist quasi rum. Und jetzt noch mal einmal kurz Werbung in eigener Sache. Wir sind ja, wie ihr wisst oder wie viele von euch wissen, auf Instagram unterwegs. Und wenn euch das gefällt, was wir hier tun, dann folgt uns doch. Hier gibt's immer wieder mal Informationen und auch spannende Quiz und Gewinnspiele. Und wenn euch ein Beitrag, den wir dort einstellen, gefällt, speichert ihn doch ab. Das kann unsere Reichweite vergrößern. Und genau, da würden wir uns sehr drüber freuen. Auf Ansonsten.
Total. Wir sind auch bald auf Twitter aktiver, versprochen.
Ich gebe mir Mühe. Ja, da bin ich gespannt, Philipp.
Unser Twitter-Philipp.
Da twittert er, der Philipp. Schauen wir mal, was passiert.
Ja.
Aber ihr könnt natürlich auch unsere Folgen liken, bewerten auf den Portalen, auf den verschiedenen.
Keine 5 Sterne da lassen.
5 Sterne, immer. In diesem Sinne bleibt uns eigentlich nichts weiter zu sagen, außer die Dosis macht das Wissen.
Ganz egal wann.
Egal wo.
Ciao.
Tschüss.
Calcium.
Kalium.
Kalium. Yes.
Bam! Alles klar. Philipp, da du gerne eine Bestätigung möchtest, wie immer, super. Vielen Dank.
Outjob, nein. Löschen. Ich bettel doch hier nicht um Lob. So weit kommt's noch.